Wir haben uns mal ein Thema vorgenommen, das in aller Munde ist im Augenblick. Das ist zwar aktuell, aber jetzt nicht wirklich stadtbezogen. Und zwar aktuell ist es insofern, da hole ich mal ein bisschen aus, als es in den letzten Wochen Referenden gegeben hat in Frankreich und in den Niederlanden zum Thema EU-Verfassung, wobei eine Mehrheit der Bürger in Frankreich und in den Niederlanden die neue Verfassung abgelehnt hat. Daraufhin ist so ein bisschen eine Reisediplomatie losgegangen. Hier in Deutschland gab es auch ein paar aufgeregte Stimmen, die gesagt haben, Hilfe, Hilfe, Europa stirbt oder stirbt es doch nicht. Was es mit Europa auf sich hat, was da zur Abstimmung kam, wieso die Leute vielleicht so oder so abgestimmt haben und welche Sorgen sich die Politiker machen. Vielleicht aber auch eine Aufklärung darüber, wie jemand, der mit marxistischer Theorie bewaffnet ist, die Sache erklärt. All das wird heute so ein bisschen beleuchtet. Andreas, vielleicht sollen wir erstmal einen Blick drauf werfen, was ist denn wirklich passiert? Ich habe es angedeutet, es gab zwei Referenden zum Thema EU-Verfassung. Kannst du ganz kurz erklären, wieso gab es diese Referenden? Wieso wurde eine neue Verfassung überhaupt gemacht?
Nun, dieser ganze Verfassungsprozess steht ja im Zusammenhang damit, dass die Staaten Europas sich vorgenommen haben, sie wollen die Macht Europas vergrößern. Sie wollen selber, da sie als Nationalstaaten nicht genug Machtentfaltung auf der Welt auf die quasi auf die Räder bringen, gemeinsam gegen die großen Machtzentren und das große Machtzentrum USA sich zusammenschließen. Und da gibt es ja dann die sogenannte Integration, Integrationsschritte und so weiter. Uns sollte interessieren, was wird da integriert? Wofür wird das integriert? Weil vor lauter, man muss mehr integrieren, man muss vorangehen, man muss auch mal bremsen, kommt eigentlich gar nicht mehr vor, worum es eigentlich geht. Eigentlich, das vielleicht mal vorweg, geht es darum, die Staaten Europas, allesamt marktwirtschaftlich kapitalistisch organisiert, sagen, für unser Kapital, für unsere Unternehmer, brauchen wir in aller Welt mehr Märkte, stärkere Projektion in Sachen Organisation von Märkten und Städten und Ländern, mehr Ordnung, so wie wir sie wollen. Und da konkurrieren wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir konkurrieren auch mit anderen. Und in dieser Konkurrenz benutzen wir fremde Länder, eigene Länder, die eigenen Leute. Wofür ist da immer die Frage? Weil die Verfassungsfrage ist nur ein Teil davon.
Das erste Stichwort, was du jetzt lieferst, lautet doch, wenn ich dich verstanden habe, so, dass die Einzelstaaten in Europa, angefangen von Deutschland bis Italien, Spanien, Zypern, Frankreich, ich habe ein paar genannt, Zypern ist noch kein Staat, dass die unzufrieden waren mit ihrer eigenen Macht und sich vorgenommen haben, auf der Welt mehr Macht auszuüben, früher nannte man das Imperialismus, und sich um diese Macht auf der Welt auszuüben, gemeinsam versammelt haben, um gemeinsam was zu gründen, was eben insgesamt mehr Macht entfaltet als sie selbst. In dem Zusammenhang ist, glaube ich, auch wichtig, dass sie sich dann eben vorgenommen haben, neue Länder, die nach dem Wegfall der Sowjetunion eben, ich will mal sagen, auf der Landkarte überhaupt erstmal zur Disposition standen, dass sie sich vorgenommen haben, diese neuen Länder im Osten von Europa einzugemeinden, um sie ebenfalls ihrem Machtbereich einerseits zu unterstellen und um mit diesen neuen Ländern mehr Macht in der Welt ausüben zu können.
So ist es, ja. Und das große vereinigte Europa geht damit einher, dass genau wie in den einzelnen Nationalstaaten die Frage gestellt wird, wie kann man die Geschäfte der Unternehmen befördern? Wie kann man sie befördern? Und alle Staaten Europas haben eigentlich den gleichen Weg eröffnet. Motto: Geschäfte laufen dann gut, wenn Unternehmer möglichst wenig für Arbeit bezahlen müssen und möglichst viel aus dieser Arbeit herausbekommen. Also in ganz Europa ist die Bewältigung der großen Aufgabe befördern wir die Wirtschaft, immer damit zusammengefallen, dass die Wirtschaft eben die Unternehmer sind und dass ihr Gewinn am besten dann wächst, wenn wenig bezahlt, viel gearbeitet wird. Und so geht es den Leuten in Europa nicht sonderlich gut.
Auf den Teil werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich möchte nochmal zurück auf das Referendum. In diesem Referendum war den Bürgern ja vorgelegt, eine Verfassung der EU, eine Verfassung, die die Geschäftsordnung ein klein wenig neu ändert. Sag mal, wieso haben sich die EU-Staaten dazu durchgerungen, ihre Verfassung neu zu regeln?
Im Grunde genommen handelt es sich dabei um eine Initiative der großen Staaten in Europa. Sie sagen, wir müssen endlich einmal, Deutschland und Frankreich voran, zu Verhältnissen kommen, in denen die Machtverhältnisse, die wir ökonomisch, politisch anstreben, manchmal auch schon erreicht haben, in der Unterordnung auch kleinerer Staaten, dass diese Machtverhältnisse zementiert werden, dass wir sie in eine institutionelle Form bringen. Die Redeweise dafür war, wir können mit 25 Staaten doch nicht mehr so agieren wie vorher. Warum, hat keiner gesagt, der eigentliche Grund, da könnte ja jeder ein Veto einlegen, hat aber einem einen Hinweis gegeben. Hier geht es darum, in welchen Politikbereichen können die Staaten Europas dominieren, können die größeren Staaten auch Richtungen vorgeben, in welchen Staaten Europas würden also welche Unterordnungs-, Einordnungsverhältnisse eingerichtet, auch in eine Form gebracht, Mehrheitsstimmrecht und so weiter. Die Einzelheiten sind gar nicht so interessant. Mehr über Stimmen von anderen Staaten, damit das Projekt, ein einheitlicher politischer Wille muss geschaffen werden, der zugunsten der eigenen wirtschaftlichen Entfaltung der Kapitalmacht Europas gegen die Kapitalmacht Amerikas anstinken kann. Ein einheitlicher politischer Wille, der möglichst auch außenpolitisch wirkt. Und Sie sind ja nicht feige, Sie sagen auch gleich kriegsmäßig. Klar, auch das gehört dazu. Ordnung nennt man das. Wir stiften die Ordnung, die wir wollen, und wenn nicht genügend Ordnung da ist, dann brauchen wir auch außensicherheitspolitisch klare Verhältnisse, und klare Verhältnisse heißt, gemeinsam möglichst an einem Strang ziehen, wenn es ums Kriegsführen geht. Erfreulich ist das nicht direkt.
Andreas, also die neue Verfassung, da ging es darum, dass die EU sich intern umorganisiert, um extern stärker zu sein. Und dabei haben die großen Staaten Wert darauf gelegt, dass sie bei den entscheidenden Abstimmungen mit ihren Mehrheitsverhältnissen die Sache entscheiden können. Das alleine wäre ja schon Grund gewesen, dass sich die Bürger dagegen entscheiden. Du hast eben noch einen anderen Grund gesagt. Die Projekte, die die EU sich vornimmt, das sind eben auch Kriegsprojekte. Wäre auch ein Grund, dagegen zu sein. Die Franzosen waren dagegen, auch die Holländer. Aber was war denn jetzt der Grund der Franzosen, dagegen zu sein?
Ja, schauen wir uns mal genau an. Erstens, man kann sie natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, die dagegen waren. Aber vielleicht kann man ein paar große Linien festhalten. Die Bürger in Europa, in Frankreich und in den Niederlanden vorweg, haben so einige große Themen immer wieder angerissen und haben gesagt, sie seien unzufrieden mit der eigenen Lage. Sie seien sehr vergrätzt. Sie seien überhaupt nicht gut auf Europa zu sprechen. Und zwar in Europa, da gäbe es eine Entmachtung der Nationalstaaten. Da gäbe es Zuwanderer aus fremden Ländern. Da gäbe es Unternehmer, die einfach abwanderten. Aus den Ländern heraus und innerhalb Europas, meistens in die Oststaaten, weil dort die Arbeit noch billiger wäre. Schauen wir uns diese Gründe mal an. Fangen wir beim letzten an. Die Wähler hier in Deutschland, aber auch in Frankreich, in den Niederlanden sind unzufrieden damit, dass sie sagen, Europa, das ist ja eine Abwanderung von Arbeitsplätzen. Sie bräuchten nur einmal den Gedanken fassen, zu sagen, warum machen das eigentlich die Unternehmer? Wenn sie sagen, hey, da drüben sind die noch billiger als ihr hier, ist dann eigentlich die Unternehmerschaft das, worauf man setzen muss? Wenn die gleich sagen, billiger ist für mich besser, billig und willig kann ich besser ausnutzen und deshalb in andere Staaten gehen, dort Leute noch billiger und williger ausnutzen, könnte man den Schluss ziehen, ah ja, ich bin deren Ausnutzungsmaterial. Mein Lebensunterhalt ist nicht deren Kriterium. Darum geht es gar nicht, wenn wir in einem ordentlich marktwirtschaftlich kapitalistisch organisierten Laden leben müssen, unsere Interessen überhaupt leben zu können, arbeiten zu können, das Geld zu verdienen, das wir brauchen zum Leben. Das ist gar nicht der Zweck der ganzen Sache. Im Gegenteil, es sind die Interessen der Unternehmen, die befördert werden vom eigenen Staat und von allen Staaten zusammen in der EU. Denn es sind ja nicht die Unternehmer gewesen, die die EU gegründet haben, sondern die Staaten Europas, alle zusammen. Und das, dass man dann arbeitslos wird, dass man immer weniger Geld dafür kriegt, sollte man einmal beziehen darauf, wer nutzt das eigentlich aus? Na, die Unternehmerschaft, das Kapital, die Staaten befördern genau das und wollen davon nicht zurücknehmen. Und jetzt, seltsamerweise, kommen die Wähler Frankreichs nicht auf die Idee zu sagen, ach, das Kapital ist es, sondern das unnationale Kapital, dass wir finden den Nationalstaat, wir müssen den Nationalstaat verteidigen gegen diese Abwanderung. Wir wollen nicht so viel Europa. Wer ist denn jetzt eigentlich der Schuldige? Was ist der Grund? Eben, ich wollte darauf hinweisen, der Grund für Entlassungen sind die Kalkulationen des Kapitals. Der Grund für niedrige Löhne sind die Kalkulationen des Kapitals. Und worin verwandelt sich das in dieser ganzen seltsamen Europa-Debatte? In etwas ganz anderes. Schuld sind die offenen Grenzen. Wer nutzt sie denn? Naja, die Unternehmer und die Staaten, die es einrichten. Die Umdrehung ist so irrwitzig zu sagen, die offenen Grenzen sind schuld. Der Euro ist schuld. Was sind das alles für Fabelsubjekte, die jetzt Schuld haben an der eigenen sozialen Lage? In Frankreich oder anderswo, die Leute stellen sich, glaube ich, die Frage nicht genau genug, sonst müssten sie zu einem anderen Ergebnis und zu anderen Schlüssen kommen.
Da drängen sich für mich zwei Fragen auf. Das eine ist, wenn ich jetzt diese Kritik der Wähler in Frankreich oder auch in Holland mir anschaue, dann kratzt die so ein bisschen doch an der sozialen Lage der Menschen. Aber für mich ist das doch noch keine wirkliche Systemkritik, so wie du sie eben jetzt aufgemacht.
Nein, die Leute sind über ihre eigene soziale Lage, viele jedenfalls, wirklich vergrätzt. Es geht ihnen nicht gut. Nicht nur den Arbeitslosen, sondern auch anderen, denen, die noch Arbeit haben, aber mit immer anderen Zumutungen am Arbeitsplatz konfrontiert werden. Und sie sagen, meine soziale Lage ist nicht gut. Jetzt fragen sie nicht, was ist eigentlich der Grund dafür? Wer nutzt das aus? Wessen Interessen gelten? Sondern sie stellen sich auf die Frage so ein, wie die Politiker sie ihnen vorlegen. Die Politiker stellen Fragen immer so, sagt einmal Wähler, was ist gut für die Nation? Für die Grande Nation Frankreich, für Holland, für die Niederlande, für Deutschland. Und als ob das eine gute Frage wäre, stellen sich die sozial betroffenen Bürger hin, die Arbeitnehmer, die Entlassenen und so weiter und stellen sich diese Frage und überlegen, ja, meine soziale Lage, die interpretiere ich jetzt mal als, das ist ein Indiz dafür, dass es der Nation in Europa nicht gut genug geht. Oh, das ist ein ganz verhängnisvoller Fehler, meine ich. Da degradiert man das eigene Leben, das, wie es einem geht, zu einem bloßen Indiz dafür zu sagen, als Insasse Deutschlands, als Insasse Frankreichs, als untergeordneter Staatsbürger, da nehme ich meine Lage überhaupt nur so als Bürger wahr und sage, ja, als Deutscher, als Franzose geht es mir nicht gut genug. Und was muss dann passieren? Die Nation, an die muss ich denken. Die Leute sollten lieber an sich denken. Dann kommen sie nicht auf solche euroskeptischen oder eurobefördernden Überlegungen.
Das ist nämlich jetzt meine zweite Frage. Die geht dahin, du hast vorhin gesagt, dass nicht nur im Rahmen von Nationalstaaten, sondern im Rahmen der EU eine Sache überwiegend befördert wird, das ist das Wachstum der Wirtschaft. Dann hast du gesagt, das führt halt dazu, dass die Unternehmen mehr verdienen, die sollen mehr verdienen, und das führt auf der anderen Seite dazu, dass weniger in den Taschen der Leute hängen bleibt, denn die müssen billiger sein, damit die Unternehmen mehr verdienen. Das ist übrigens auch die Politik, die ja alle EU-Staaten in den letzten Jahren unter dem Stichwort "Wir müssen uns reformieren" durchgeführt haben. Jetzt die Frage, ist es denn so, dass es da wirklich Unterschiede gibt zwischen dem Einzelstaat, dem Nationalstaat und der EU, wenn ich drauf gucke, Profitstreben muss sich durchsetzen?
Darin sind sich gerade alle einig. Es ist seltsam, in den Kampagnen gegen die EU-Verfassung haben manche Kritiker so getan, als ob jetzt quasi etwas ganz Neues Eingang hält. Sie haben es genannt, neoliberale Vorstellungen werden in der Verfassung verankert. Die gesamte Ausrichtung, die Staatsraison, das, worauf es überhaupt im Staate ankommt, ist aber in allen Staaten Europas das Gleiche. Liebe Leute, ihr seid das Material eurer Unternehmerschaft. Ihr seid Arbeitnehmer, und als Arbeitnehmer bekommt ihr nur überhaupt ein Geld und könnt nur arbeiten, wenn es den Unternehmern gefällt. Die Arbeitslosen kommen doch gerade daher, dass die Unternehmer überall in Europa gesagt haben, lohnt sich nicht, oder das kriege ich woanders noch billiger, oder das macht einer für zwei. Oder, nehmen wir es mal anders, auch als Konsumenten sind ja in Europa die Leute gefragt, aber einfach zum Konsumieren doch nicht. Kein einziger Konsum kommt zustande, wenn nicht irgendeinem Kaufmann ein Geschäft damit versüßt wird. Nur dann kommt man überhaupt an etwas. Und für all das sind die Leute eingeplant, als brave Bürger, untergeordnet, eingeordnet, als Mittel für den ganzen Kram. Und darin sollen sie sich zurechtfinden. Und das ist die Gesamtausrichtung dieser Europäischen Union. Da wird nicht dadurch, dass in irgendeinem Verfassungsvertrag 17, 170 oder 300 Mal das Wort neoliberal hineingeschrieben würde, etwas Neues in die Welt gesetzt, die Freiheit des Kapitals, die Leute zu benutzen in ganz Europa, die Abwägung zu treffen, was nützt mir mehr, wo kommt am meisten Geld heraus, ist von allen Staaten Europas zu der Lebensmaxime für alle ihre Untertanen erklärt und festgeschrieben worden. Das gilt als alternativlos. Man darf sich keine Alternative, nämlich, das sollte nicht so sein, dieses System, Kapitalismus ist vielleicht für mich nicht tauglich, das darf nicht sein, es ist überall festgeschrieben. Daher geht zum Beispiel eine Verfassungskampagne so haarscharf an der Kritik vorbei, weil sie so tut, als ob nicht die Gesamtausrichtung der Staaten, jedes einzelnen Staats und der Gemeinschaft sich danach richten würde, wie können die Leute zum Nutzen der Wirtschaft, des Kapitals am besten ausgenutzt werden.
Jetzt blicke ich mal auf Gesamteuropa und schaue mir mal an, was die Macher von Europa sich vorgenommen haben. Auch dazu hast du ja ein Stichwort geliefert. Sie wollen auf der Weltbühne mitspielen, in Augenhöhe mit Amerika, in 10 Jahren möglicherweise oder in 15 nur noch möglicherweise 2 Eingreiftruppen haben mit 60.000 Mann, die überall auf der Welt gleichzeitig stationiert werden können. Sie wollen den USA in Sachen Produktivität und Wirtschaftlichkeit, in Sachen Rentabilität Konkurrenz machen. Diese Projekte, die sich Europa vornimmt, mit welchen Mitteln wird denn da operiert? Also wie organisiert sich Europa selbst, um genau das zu leisten, nämlich in der Welt Weltspitze zu sein? Sind es nicht gerade die Mittel, von denen du eben erzählt hast, Mittel, die den einzelnen Bürger ärmer machen und die Wirtschaft stärken?
Sicher. Man kann, wenn man einmal darauf schaut, was sind die Quellen der Macht Europas, was sind die Quellen der Kriege, die manche bedauern, dann kann man nur sagen, ja, alle Staaten Europas haben sich darauf festgelegt, die Macht soll gesteigert werden, sie soll entspringen, nun ja, der Benutzung der Leute für die Wirtschaft, für Kapitalwachstum, und dieses Kapitalwachstum soll vergrößert werden dadurch, dass man Grenzen, Schranken für Anlage, für Benutzung von Leuten beseitigt, einen größeren Binnenmarkt, größere Anlagefreiheit macht. Der Witz an der Sache ist nur, je mehr die europäischen Staaten, Deutschland, Frankreich und so weiter, voran sich größeres weltumspannendes Ordnungsschaffen vornehmen, also das, was man früher Imperialismus genannt hatte, dieses unsere Ordnung, unsere Erdölquellen, unsere Nahostordnung und so weiter, umso mehr geraten sie in Widerspruch zu den Vereinigten Staaten, die das von Amerika, die das Gleiche vorhaben. Und wenn Sie sich die großen Pläne, die Sie haben, angucken, dann kommen die Nationalstaaten Europas zu dem Ergebnis, die Quellen sprudeln nicht so, dass sie diese groß gespannten Erwartungen und Ziele finanzieren würden. Die Leute müssen arbeiten. Sie werden eingespannt als Arbeitnehmer, als Steuerzahler. Manchmal werden sie auch eingespannt als Material für weltweite Ordnungsstiftung und Krieg. Und jetzt stellen die europäischen Staaten fest, es kommt nicht genug für uns heraus. Das freigesetzte Kapital, das weltweit und vor allen Dingen in Europa anlegt, sich rumtreibt, seine Anlagemöglichkeit nutzt, hat so viel und gut geackert, ackern lassen, so viel Reichtum aufgehäuft, dass es manchmal sogar in eine Krise gerät und sagt, oh ja, dann mache ich nur noch Geschäfte in dem billigsten Land und nicht in den anderen. Diese Krise Europas, die verstimmt die Politiker sehr. Und worauf schimpfen sie? Na, auf die Konkurrenten. Innerhalb Europas, Europa ist ja als eine Gemeinschaft von konkurrierenden Staaten organisiert, sind die Politiker mit den Erträgen, die aus den Bürgern herausgewirtschaftet werden, die aus der Arbeit herausgewirtschaftet wird, was bei ihnen als Steuereinnahmen ankommt, für die großfliegenden Pläne, unzufrieden. Und worauf schimpfen sie? Sie schimpfen nicht auf das Verfahren, das sie anlegen. Sie schimpfen nicht auf das Kapital, das sie freigesetzt haben. Im Gegenteil, immer weniger sollen die Leute an Lohn bekommen, immer mehr an Steuern bezahlen, immer weniger an Sozialleistungen bekommen. Alles soll besser werden fürs Kapital. An dieser wir unterstützen das Kapitalrichtung soll sich gar nichts ändern. Aber am Ertrag, da meckern die Politiker sehr herum. Da leiden sie auch und weisen ihren Bürgern dann die Schuldigen. Wer ist es? Naja, jeweils der andere, der Konkurrent. An der Konkurrenz soll immer der andere schuld sein. Man selber betreibt die Konkurrenz als Staat um Macht und ökonomischen Einfluss und Vergrößerung des Wachstums. Und dann ist immer der andere schuld und die Eurokraten in Brüssel.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass die Macher der EU unzufrieden sind mit den Erträgen, die sie aus der EU, oder genauer gesagt, du sagst, Andreas, aus den Bürgern in der EU herauswirtschaften. Sie sind unzufrieden mit dem, was es in ihre Kassen einspült. Sie sind aber auch unzufrieden mit der Macht, die sie dabei in der Welt neu dazugewinnen, weil das ist im Grunde ihre Antriebsfeder, wenn sie sich in der EU zusammenschließen. Was ist denn jetzt so die erste Schlussfolgerung, die Macher, also das heißt die Regierenden, die Chefs, was ist die erste Schlussfolgerung, die daraus ziehen?
Ja, ob Deutschland oder Frankreich oder die Niederlande, Politiker ticken offensichtlich immer gleich. Wenn der Kapitalismus, den sie bewirtschaften, ihnen nicht mehr genug einspielt, dann wird nie die Frage nach dem Grund gestellt, sondern immer nur so gedacht, die anderen sind schuld. Die anderen behindern das, was wir haben wollen, nämlich mehr Wachstum. Und wenn weniger Wachstum in ganz Europa da ist, kommt keiner auf die Idee zu sagen, aha, der Kapitalismus geht manchmal auch mit Krisen einher und setzt dann sogar das Wachstum außer Kraft, sondern dann heißt es, halt, Wachstum bei uns. Nützt das unserem Staat genug? Und umgekehrt, wer behindert das? Die anderen Konkurrenten. In dieser großen Gemeinschaft der Europäer sind ja die Einzelstaaten diejenigen, die gegeneinander konkurrieren. Und sofort bringen sie die Frage auf, verleiht uns die EU eigentlich genügend Macht, die anderen Staaten zu kontrollieren, denen vorzugeben, wie sie in Europa agieren, wie sie ihr Grenzregime, ihre Anlage, Attraktion für Unternehmer, ihr Steuersystem und so weiter einrichten, dann sind die Vorwürfe groß. Die Europäer machen eine Dienstleistungsrichtlinie, dann kommen die Falschen aus den falschen Ländern, die anderen machen ein Steuerdumping und so weiter. Alles Aufforderungen zu sagen, innerhalb Europas muss dafür gesorgt werden, dass die eigene Nation dafür befähigt wird, anderen zu sagen, wo es lang geht. Den anderen aufzuzwingen, dass die Bedingungen so sind, dass es der eigenen Nation nützt. Und zwar der Nation heißt in diesem Fall der Wirtschaft, den zusammengezählten Kapitalerträgen der Unternehmer, dass dafür die Leute ärmer werden. Das gehört sich von selbst. Da sagt eine Merkel, da sagt ein Schröder, Westerwelle und wie sie alle heißen, das ist selbstverständlich. Aber dass die Erträge der Unternehmer dafür wachsen auf Kosten der Erträge im Ausland, okay, das wollen wir. Also schreien sie ständig, die Schuldigen sind die anderen Konkurrenten, die anderen Staaten und schimpfen aufs Ausland und die ausländischen Politiker und sagen, wir brauchen mehr Macht, damit wir die anderen unterordnen können in Europa. Wir legen den Maßstab an Europa an. An diesen Zusammenschluss ist Europa das Mittel, um uns mehr Macht und Einfluss zuzuspülen, zuzubringen, uns mehr davon an Macht, Einfluss, Ordnungsfähigkeit, Unterordnungsfähigkeit in die Hand zu geben.
Von den Machern, das kann man eigentlich fast erwarten, keine Spur der Kritik an der Marktwirtschaft und an diesen Verhältnissen. Gut, das kann man natürlich erwarten. Stattdessen kommt von den Machern, und damit meine ich immer die Regierenden, eine Schuldzuweisung an die Konkurrenten innerhalb der EU. Und jetzt, glaube ich, habe ich dich richtig verstanden, daraus die Folgerung, na dann muss die eigene Nation eben mehr Einfluss innerhalb der EU bekommen, muss also mehr Kompetenz bekommen, muss sich innerhalb der EU besser durchsetzen können. War das auch so ein bisschen der Grund für das neue Referendum?
Sicher, die Fragen des Referendums, als sie angesetzt wurden, waren sich die Politiker sowieso einig, welche Rolle die Wähler spielen sollen. Die sollten ja vor allen Dingen eins machen, zustimmen, fertig, ab. Jetzt haben die Wähler aber die Frage so grundsätzlich genommen, wie die Politiker sie sonst auch aufwerfen. Nämlich zu sagen, so, ich stelle mich jetzt mal auf den Standpunkt des kleinen Politikers und frage, meine soziale Lage nehme ich einfach als Ausweis dafür, dass es der Nation schlecht geht. Ein großer Fehler. Man sollte sich nicht mit der Nation, die einem nicht gehört, verwechseln. Aber die Wähler stellen sich hin und sagen, ich stelle mich hin wie ein ideeller Politiker, ein ideeller Staatenlenker und frage, nützt die EU Frankreich genug? Nützt gerade bei den Niederländern die EU den Niederländern genug? Und den Niederländern heißt immer den Niederlanden, der Regierung, dem Staat, weil man die eigene Abhängigkeit, die einem eigentlich schadet, die ausgenutzt wird, weil man die eigene Abhängigkeit wie in eine Anhänglichkeit an die eigene Nation verwandelt. So, und dann stellen sich also die Wähler hin und sagen, ich gucke mal drauf und sage, nö, unserer Nation dient Europa nicht genug. Was ist das eigentlich für ein Maßstab? Das sind nicht die eigenen Interessen der Maßstab, sondern man übernimmt die Maßstäbe der Politiker und fragt, heu, ich will mehr Macht für den Staat, in dem ich lebe, mehr Souveränität. Natürlich, sofort kommt einer daher und sagt, das ist auch ganz gut für dich, nämlich ein Politiker, der das ausnutzen will und sagt, ja, ich zum Beispiel als rechtsradikaler Politiker Le Pen in Frankreich sage dir sowieso, die Nation wird verspielt. Ja, und so lassen sich die Wähler sogar dafür benutzen und stellen sich hin und machen in jedem Fall aus ihrer sozialen Unzufriedenheit eine ganz andere Frage. Nämlich die Frage, kommt die Macht der eigenen Nation in Europa genug voran? Und übersetzen ihre eigene Lage in eine Huldigung der Macht, wenn sie nur national ist. Und rufen dann nach besseren Führern. Nicht gut, nicht gut.
Jetzt sind wir fast wieder beim Anfang, nämlich die soziale Lage der Bürger. Und wir haben da auch schon mal drauf angesprochen, aber ich denke, das sollten wir nochmal vertiefen. Einigkeit besteht leider, würdest du wohl sagen, Andreas, durch alle Schichten hinweg, über alle Nationalstaaten hinweg darin, dass es auf jeden Fall eine Marktwirtschaft sein muss, die in Europa die Leute zum Arbeiten bringt. Also eine Marktwirtschaft, und da müssen wir nochmal ein bisschen erklären, was bedeutet denn das jetzt im Einzelnen? Also, da haben wir die Wirtschaft, die will möglichst viel verdienen, und da haben wir den Gros der Leute, der nichts in der Hand hat und deshalb arbeiten gehen muss.
Sicher. Und wenn wir anschauen, wir brauchen ja bloß im eigenen Land uns umschauen, dann heißt es, hier sind die Leute eingesetzt in einem europäischen Kontext, Kapital zu vermehren. Das Kapital legt in Europa, aber auch weltweit an. Der Staat sorgt dafür, dass die Einwohner, die Lebensbevölkerung in Europa, wenn sie denn nicht zu denen gehört, die andere Leute für sich arbeiten lassen, keine andere Chance haben, über die Runden zu kommen, als für Unternehmer zu arbeiten, und zwar zu den Bedingungen, die denen schmecken, passen, nämlich deren Gewinn hervorbringen, befördern. Das ist die Raison hier. Und darum ist es so seltsam, dass, und so, naja, so schädlich, wenn Bürger so zutraulich sind, einerseits immer nur zu sagen, ah ja, nun gut, das ist ja wie die Natur, dass man Unternehmer hat, kommt von Natur, dass man einen Staat hat, der einen regiert, das scheint irgendwie auch so etwas zu sein, etwas ganz Natürliches. Und dann stellen sie sich immer nur noch die Frage statt, warum geht's einem eigentlich immer schlechter bei diesem ganzen Kram? Warum kommt man denn nie raus aus dieser abhängigen Rolle? Warum geht es eigentlich nicht um das eigene Wohlergehen, sondern man bezieht sich auf diese Abhängigkeit und drückt mit einmal die Daumen dem eigenen Unternehmer, dem eigenen Staat. Man stellt sich auf den Standpunkt, das sei ein großes Wir, wir arbeiten zusammen. Dabei arbeiten die einen und nicht zusammen mit den anderen, sondern für die anderen. Und in diesem Wir sich einzumischen und zu sagen, tja, ich erhoffe mir ganz zutraulich in Europa von meinem eigenen Staat so ein bisschen Schutz, macht komische Übergänge. In ganz Europa werden die Leute ausgenutzt, wenn sie Arbeitnehmer werden. Und statt sich darauf zu besinnen, ah ja, dann ist diese Abhängigkeit vielleicht der Grund, warum es mir schlecht geht. Werden die Leute, wenn sie sich als Nationalisten betätigen und sagen, Schutz erwarte ich von meinem Staat, Feinde von etwas ganz anderem, Feinde des Auslands, Feinde auch der Ausländer. Mit einmal wird an der EU nicht die Ausnutzung von billigen Leuten kritisiert, sondern es wird gesagt, die billigen Arbeitskräfte kommen rein und dann werden die Arbeitskräfte selber angeschuldigt, der Grund für das ganze Elend zu sein. Es ist doch umgekehrt. Da sind noch elendere Gestalten, Leute, die noch elender leben und versuchen, irgendwo ihr Geld zu verdienen. Und alle zusammen werden gegeneinander ausgespielt und ausgenutzt zur Senkung der Löhne, zur Senkung der Gehälter. Und dann kommen die Leute leider auf den falschen Schluss zu sagen, das liegt an den Ausländern, das liegt an den offenen Grenzen, statt zu sagen, es liegt daran, dass die Staaten genau das wollen. Billige Löhne, offene Grenzen fürs Kapital, für die Steigerung des Kapitalwachstums. So wird uns das eingebrockt und der Grund für diesen ganzen Kram ist dieses wunderschöne Zusammenwirken von Staat und Kapital in dem, was man europäischer Kapitalismus nennt.
Ich will trotzdem nochmal drauf rumreiten, Andreas. Also ich denke, du wirst es so sehen, dass die Marktwirtschaft eigentlich eine schädliche Sache ist für die meisten Leute. Und zwar gerade, weil sie nämlich das Profitstreben der Wirtschaft so voranbringt. Diesen Zusammenhang, den hätte ich gerne nochmal erläutert für unsere Hörer. Also, welche Interessen stehen denn da gegeneinander? Wie jemand, der so wie du ausgestattet ist mit eben marxistischer Theorie, wie beschreibt er dieses Verhältnis Marktwirtschaft, von dem du gesagt hast, die meisten stellen sich's als ein großes Wir vor, das es allerdings nicht ist? Dieser Interessensgegensatz, kannst du den nochmal beschreiben?
Man kann sagen, Interessen. Nun, Interessen hat man. Man möchte einfach leben. Ein bisschen Geld in gesicherten Verhältnissen. Ein ganzes Leben lang, naja, dass man dafür arbeiten muss, wird schon so sein. Weil es fällt ja nicht Manna vom Himmel. Allein dieses Bedürfnis ist in einer Marktwirtschaft überhaupt nicht maßgebend. Allein sich sein Geld verdienen wollen, davon leben wollen, genügend zu essen, zu wohnen und so weiter zu haben, ist nicht das maßgebliche Interesse. Woran merke ich das? Ich merke es daran, ich kann überhaupt nur das bisschen Arbeit, das ich da eventuell einzubringen hätte, dann verrichten, wenn es wem ganz anderes als mir und meinesgleichen nützt, nämlich Leuten, die sagen, mir gehören alle Mittel, die ihr zum Arbeiten braucht. Alles, was in dieser Gesellschaft an Mitteln da ist, um aus Arbeit überhaupt ein nützliches Gut zu machen, gehört Unternehmern. Also die Stellung als Besitzer der Mittel der Produktion, der Arbeitsmittel, ist eine, die eine Erpressung ermöglicht, ein Nötigen. Ihr kommt überhaupt nur mit dem Interesse an Leben und Durchkommen und Wohnen zum Zuge, wenn ihr den Unternehmern uns nützlich seid. Und das seid ihr aus einem ganz bestimmten Grunde. Nur dann, wenn ihr billig und willig seid. Schon der erste Punkt, der Europa bestimmt und das soziale System in Europa und in der Bundesrepublik. Man kann nur leben, wenn es den anderen, den Unternehmern passt. Nur dann kann man überhaupt Arbeit verrichten. Nur dann kommt man überhaupt an etwas, könnte einem schon, nachdenklich stimmen. Und die andere Seite, Was muss man denn dann machen? Und was bekommt man dafür? In Europa ist das Gebot doch nicht neu erfunden worden durch neoliberale Ideologen, dass Arbeit dann für Unternehmer am meisten bringt, wenn sie wenig bezahlen und viel dafür erlösen. Das heißt auch, das, was man in der Tasche hat, was man bekommt, ist ständig durch ein gegensätzliches Interesse bestimmt. Und was muss man dafür leisten? Nun, seine Lebenszeit muss man in Arbeitszeit umsetzen. Und wie das für einen Unternehmer nützlich ist, das merkt ein jeder, der in die Fabrik geht, der ins Büro geht, der eben in die Mühle geht, wie man so sagt. Nämlich, je mehr Leistung ein Unternehmer aus der Arbeit, die verrichtet wird, herausholt, umso besser für ihn. Das bemerkt man daran, dass die eigene Lebensgesundheit, die eigene Lebenszeit draufgeht, dass man nicht gesünder wird, sondern nicht nur durch Altersablauf, sondern durch die Arbeit sich verschleißt. Und das ist kein Kriterium, der irgendetwas bremst. Man braucht nur zu schauen, wenn die ganzen Unternehmen heutzutage sagen, bauen wir die geringen Grenzen des von Europa vorgegebenen Sozialschutzes ab. Bauen wir das, was in der Bundesrepublik noch vorgeschrieben ist, zugunsten einer Freiheit des Investierens ab. Und da heißt es, Arbeitsschutz und so weiter ist nur eine Belastung. Länger arbeiten, freier arbeiten lassen. Freiheit heißt es immer. Freiheit des Kapitals heißt dann, die Leute so lange arbeiten zu lassen, bis es, immer mehr Abzug an Lebenszeit, Abzug an Lebenskraft, Abzug an Gesundheit ist. Und das nützt offensichtlich in dieser Gesellschaft dem maßgeblichen Zweck, dem Wirtschaftswachstum des Kapitals. Und das spricht gegen diesen Haufen. Und insofern hätten allein schon von der vorfindlichen Verfassung, von der vorfindlichen Wirtschaftsverfassung Europas und der Bundesrepublik die Leute Gründe zu sagen, da mache ich nicht mit. Da bin ich gegen. Das nützt mir nichts. Ich verlasse mich nicht auf den stärksten Politiker, auf den stärksten Führer, der in dieser Hinsicht mir anbietet, ich bin der beste Merkel, ich bin die schönste Schröder, ne? Sondern in dieser Hinsicht sollten Sie sagen, da mache ich nicht mit, da kündige ich die Gefolgschaft auf. Stattdessen werden Sie mürrisch, wählen verkehrt, und unterwerfen sich bei diesem ganzen verkehrten Wählen, was ihnen die Politiker dann auch wieder vorwerfen, bei diesem ganzen ich gehe gar nicht mehr oder dann Protest wählen, unterwerfen sie sich dem gleichen Zirkus. Es geht einfach mit ihrem Leben so weiter. Sie unterwerfen sich Politikern, die sich hinstellen und sagen, dieses System verwalte ich genau so weiter. Höchstens noch härter als der Vorgänger. Und statt da einen Protest einzulegen, einfach mal verkehrt abzustimmen, löst leider überhaupt kein einziges materielles Problem, sondern ist gleich wieder Interpretationsmaterial für die Politiker, die sich hinstellen und sagen, ja, was sagt uns denn die Abstimmung der Bürger? Die Abstimmung der Bürger sagt uns, und dann kommt jeweils das, was sie wollen. Die Zähler wollen die Türkei nicht in der EU haben, also hat die Abstimmung in Frankreich und den Niederlanden ihnen gesagt, dass die Türkei raus muss. Ne? Und der andere sagt, ja, ich sehe, die Menschen sind zu sehr belastet von Ausländern. Und lenkt die Unzufriedenheit auf die ausländerfeindliche Schiene. Der Nächste sagt, das ist ein Auftrag für uns genauso weiterzumachen, nur härter, weil der Bürger verzeiht keine Inkonsequenz und so weiter und so weiter. So wird das Abstimmen zum Spielmaterial der Politiker und die Leute bleiben nicht nur in diesem Abstimmungsverhalten, sondern ganz praktisch, dass Ausnutzungsmaterial von Unternehmern, das Bestimmungsmaterial der Politiker, die sich gar nicht in die Suppe spucken lassen, sondern einfach es als Auftrag nehmen, wir machen weiter mit Verarmungsprogramm, Sozialstreichungsprogramm, Verbesserung der Kapitalanlagebedingungen, daher immer weniger Geld fürs Leben, immer mehr Geld fürs Wirtschaftswachstum und die Leute, wenn sie nur ans Abstimmen und an Verfassungsverträge und tut das gut für meine Nation denken, dann bleiben sie eben dieses Spiel- und Bestimmungsmaterial von Interessen, die ihnen sehr schädlich sind.